Von mir auch einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Freut mich, dass ihr da seid, dass ich heute zu euch sprechen darf. Okay, Ende September war jetzt die BFP-Jahreskonferenz und ich möchte ein anderes Mal noch über diese Konferenz und über das Thema sprechen. Es hieß von Generation zu Generation und ich denke, das ist auch etwas, was uns direkt auch angeht. Und es gab einige wichtige und auch gute Impulse. Heute möchte ich allerdings ein persönliches Zeugnis, das ganz am Ende der Konferenz ist, euch weitergeben. Und das hat ein Pastor erzählt und der hieß Enzo und der kam aus Amsterdam. Und der hat Folgendes uns berichtet. Also mit 4 Jahren, da hat seine Großmutter ihn zu Jesus geführt. Und mit 6 Jahren, da hat er schon die Prophetie erhalten, dass er Pastor werden wird. Aber dann kommt's, wie es halt oft so kommt, wenn Gott Verheißungen gibt. Bereits mit 13 erhält er eine ziemlich schreckliche Diagnose. Spondylitis, ich hoffe, dass ich es richtig gesagt habe, und Arthrose schon in seinen jungen Jahren. Das bedeutet, seine ganze Wirbelsäule war entzündet und alles, was da rum ist. Und die Wirbelsäule fing ganz langsam, das ist ein ganz schleichender Prozess, fing an, sich zu zersetzen. Und schon als Teenager musste er 2x6 Monate lang eben ein Gipskorsett tragen und war dadurch ziemlich gehandicapt. Er blieb aber im Glauben und in den folgenden Jahren ließ er auch keine Möglichkeit aus, sagt er, für sich beten zu lassen, zu beten. Und trotzdem hat sein Zustand sich laufend verschlechtert. Und wir machen jetzt große Sprünge. Als er dann 21 war, ließ er wieder für sich beten. Und dabei kam ein prophetisches Wort und das hieß, Gott wird dich heilen, aber jetzt noch nicht. Und ich denke, wenn man so 8 Jahre durch Leid und Schmerz und Tränen durchgeht, dann ist alles, was man hören will, bloß das nicht. Jetzt nicht. Jetzt noch nicht. Also es heißt, du musst noch warten. Er ging trotzdem auf die Bibelschule und dort bekam er den Spitznamen, sagte er, Robocop, weil er sich so fortbewegte mit seinem Gipskorsett, dass er da wieder tragen musste, sowieso eine Art Roboter. Und ja, nach dieser Bibelschule diente er dann tatsächlich, Herr Babu hat dann auch noch geheiratet, mit seiner Frau in einer Gemeinde als Pastor. Und er sagte, er wollte sich von seiner Krankheit auch nicht abhalten lassen, das, was Gott ihm in sein Herz gelegt hat, nämlich Gott zu dienen. Und so hat sich tatsächlich, obwohl so viele Hindernisse da waren, die erste Prophetie erfüllt. Um es jetzt wirklich kurz zu machen, so ging es tatsächlich bis zum April diesen Jahres. Und als er dann auf die Kanzel stieg, spürte er auf einmal einen heftigen Schmerz in seinem Bein. Und er hat die Predigt, sagte er, hatte sie noch durchgezogen und dann fuhr er eben zur Untersuchung ins Krankenhaus. Und das Röntgenbild hat er uns als Beweis mitgebracht, das haben wir gesehen. Und man sah einen echt massiven Wirbelbruch. Also der Wirbel, der war völlig, völlig kaputt. Also da brauchst du keine medizinischen Kenntnisse, um das zu sehen. Und das war leider nicht der einzige Wirbel, es waren noch 2 andere, die gebrochen waren. Ich hatte vor einigen Jahren tatsächlich auch mal einen Wirbelbruch. Ich bin gestürzt auf die Treppe, das war ein Haarriss und ich weiß und ich kann es ein bisschen nachvollziehen, was für Schmerzen das sind. Also es ist brutal, hinten an der Wirbelsäule einen gebrochenen Wirbel zu haben. Und bei ihm, also ich wusste gar nicht, dass man da so noch weiter existieren kann. Ja, aber als wenn das noch nicht genug wäre, es gab noch eine neue Diagnose und die hieß Knochenkrebs. Und die Ärzte haben ihm dann tatsächlich geraten, sofort sein bisheriges Leben komplett eben aufzugeben und für den Rest seines Lebens sich auf den Rollstuhl eben vorzubereiten. Was war die Aussicht jetzt? Und natürlich haben sie und hat die Familie, hat die Gemeinde gebetet. Und dann war es Anfang September, also diesen Jahres, es ist alles ganz aktuell, da wurde nochmal ein CT gemacht, aber kurz vorher war es tatsächlich so, dass er ganz kurz vorm Tod stand, dreimal. Also das hat das Atemzentrum angegriffen und er hat keine Luft mehr gekriegt und er stand echt ganz kurz davor. Und seine Frau und seine Kinder, hat er gesagt, sie flehten ihn an, jetzt eben noch nicht zu gehen. Aber sein Leben, es hing echt am seidenen Faden. Und dann kommt eben das CT, es kommt zum Gespräch mit der Orthopädin. Und sie zeigte also Enos und seiner Frau die Aufnahme, worauf die Frau von dem Pastor Enos eben sagte, das müssen die verkehrten Aufnahmen sein. Denn die Brüche und der Krebs, die waren wirklich gut erkennbar. Das war jetzt nichts, was verborgen war, sondern das war gut erkennbar. Die Ärztin widersprach aber und sagte, und ich sehe einen perfekten Rücken. Und diese Aufnahmen, sie stammen von ihrem Mann. Und es ging wohl eine Zeit lang dann hin und her, und dann sagte die Ärztin wohl ganz ärgerlich, stehen Sie auf. Enos, stehen Sie auf. Und ja, er hat einfach der Ärztin gehorcht, ist aufgestanden. Dann hat sie gesagt, und jetzt beugen Sie sich nach vorne, sodass die Hände am Boden runtergehen. Und er hat es gemacht, und zwar komplett ohne Schmerzen. Er war von einem Schlag auf den anderen komplett geheilt. Komplett. Eine komplett wiederhergestellte Wirbelsäule. Es ist menschlich nicht möglich. Also das ist, was da geschehen ist, ist einfach menschlich nicht möglich. Sie sagt, es ist ein perfekter Rücken, den ich hier sehe. Und es war schon außergewöhnlich. Und warum ich dieses überhaupt erzähle, ich sag's euch. 23 Jahre. Der Mann hat 23 Jahre gebetet. Er war 23 Jahre treu in seinem Dienst. Er hat 23 Jahre am Herrn und auch an seiner Heilung, an der Prophetie festgehalten. 23 Jahre. Und das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte. Gebet hat Auswirkungen, aber oft nicht so, wie wir uns das immer so vorstellen. Es waren bei auch ihm dazwischen, es waren tausende Gebete. Also in diesen Jahren wirklich tausende. Und es waren viele berühmte Prediger, Heilungsevangelisten, die für ihn gebetet haben. Er hat auch erzählt dann, dass er nach Brasilien geflogen ist extra und dass er da beten hat lassen. Und er hat alles versucht. Ich meine, er war Pfingstpastor, da macht man sowas. Ja. Aber scheinbar ohne Erfolg. Aber auf einmal kommt's. Auf einmal greift Gott ein. Was können wir denn von diesem Zeugnis lernen? Und das haben wir heute auch gesungen. Wo wir beten, müssen wir wissen, Gott ist Gott und Gott bleibt Gott. Gott ist Gott und Gott bleibt Gott. Und Jesus, er lehrt uns, Gott oder Vater, dein Wille geschehe im Himmel, also auch auf Erden. Und in Jesaja 55, 9, da heißt es, sondern so viel mehr der höher der Himmel als die Erde ist, so sind auch meine Wege höher als eure Wege. Wenn ihr das bitte auch zum Lesen machen würdet. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Es ist halt so, wir Menschen blicken halt immer nur auf diesen ganz kleinen Ausschnitt, auf dieses ganz kleine, begrenzte. Aber Gott, er sieht alles, er sieht alles, er sieht größer und er weiß viel, viel mehr, als wir uns vorstellen können. Und wir müssen eines glauben, Gott ist Liebe und er meint es immer gut mit uns. Und das ist, in so 23 Jahren ist das manchmal schwer, das schwer zu begreifen. Gottes Wege sind manchmal für uns schwer zu begreifen, aber trotzdem, Gott ist Liebe und er meint's gut mit uns. Und trotzdem möchte ich eines sagen, Gott hört jedes unserer Gebete. Das ist wichtig. Das hängt nicht davon ab, dass wir immer gleich sehen, was wir beten. Gott hört jedes unserer Gebete. Das ist wichtig, dass uns das klar ist. Auch wenn wir nicht das bekommen oder sofort bekommen, Gott hört jedes unserer Gebete. Aber nicht jedes unserer Gebete wird sofort erhört. Gott weiß, wie oft wir beten müssen. Wir haben letzten Sonntag ein Bild gehabt, wo Schalen gefüllt werden mussten, wo es reingetropft ist. Und manchmal sind unsere Gebete so wie Tropfen in eine Schale, bis es überläuft. Manchmal müssen wir viel beten. Gott will auch manchmal unsere Ernsthaftigkeit sehen, unser Herz sehen. Und ob wir es wirklich so meinen, wie wir beten. Und manchmal müssen wir auch lange beten. Und es ist und es bleibt Gottes Sache, wann er sie erfüllt und auch wie er sie erfüllt. Manchmal, ja, manche meinen ja, genau so und so müsste es geschehen. Kam doch so ein König damals zu Elisa, glaube ich, war es. Und er hat gesagt, so, der muss meine Hände auflegen und das muss geschehen. Und was macht er? Er schickt seinen Diener, geh und wasch dich im Jordan. Völlig anders wie seine Vorstellung, wie die menschlichen Vorstellungen es waren. Und ich denke auch, manchmal müssen wir unsere Vorstellungen einfach beerdigen und sagen, Gott, ich weiß, dass du das Beste für mich machst. Und manchmal ist es überhaupt, wird Gott uns unsere Bitten erfüllen? Und wenn nicht, ob wir überhaupt eine Begründung bekommen? Alles das liegt nicht in unserer Hand. Denken wir an Hiob. Also wenn ich Hiob so lese, es ist ja schon dramatisch. Ja? Also der verliert ja wirklich alles. Und wenn ich dann Gottes Erklärungen lese, dann, ja, ich weiß auch nicht, ob ich dann mich dann manchmal ärgern muss oder irgendwie schmunzeln muss. Weil, also eine Antwort kriegt der gute Mann ja nicht, warum er jetzt die ganze Zeit gelitten hat. Gott sagt, wie groß er ist. Er sagt ihm, er zeigt ihm, was Gott alles gemacht hat. Das wird ihm alles vorgeführt. Das wird, und Hiob sagt dann tatsächlich, ja, okay, Herr, jetzt habe ich dich gesehen. Ja. Ich meine, ganz am Anfang steht dann der Grund des Ganzen. Aber Hiob wurde erstmal von Gott überhaupt keine Begründung gegeben. Selbst als er mit ihm geredet hat, Gott hat ihm keine Begründung gegeben. Und wenn Gott eine Begründung gibt, und da ist mir Paulus eingefallen, er hat den Herrn dreimal gebeten, dass der Satansengel, der ihn schlägt, von ihm ablassen soll. Dreimal. Also anscheinend war das schon besonders viel. Das war Paulus nicht gewöhnt, dass er da so oft beten muss. Und wir als Pfingstler, wir würden doch sagen, also wir haben alle Gewalt, die uns Jesus gegeben hat, über alle dunklen Mächte, die müssen doch gehen, oder? Was ist das eigentlich hier? Des Satans Engel schlägt den größten Diener Gottes da mit Fäusten? Also in unsere Theologie passt das ja nicht rein. Aber es steht geschrieben und Paulus berichtet uns davon. Und noch schlimmer, Gott sagt, nee, ich nehme es nicht weg. Ich nehme ihn nicht weg. Er gibt ihm aber auch eine Erklärung. Er sagt, weißt du, das ist darum, dass du dich nicht überhebst. Ich habe dir so viel gezeigt, du hast so viel erleben dürfen. Und damit du dich nicht erhebst, drum habe ich dem Satans Engel das erlaubt, das zu tun. Und wisst ihr, Gott ist größer. Warum? Gott war es wichtiger, dass er Paulus nicht verliert. Dass er mit Paulus weiter wirken kann, als das, dieser Paulus von seiner Plage endlich frei wird. Egal, was das ist. Die einen sagen, es ist Krankheit, die anderen sagen, das ist 100% keine Krankheit, das ist doch völlig wurscht. Das hat etwas Paulus wirklich beeinträchtigt. Es hat ihn richtig fertig gemacht. Und das kann man sich auch irgendwie vorstellen. Und trotzdem sagt Gott, nein, es ist mir wichtiger. Ich kann durch dich wirken. Du bist schwach und ich kann durch dich wirken, als dass du stark bist, stolz wirst und ich von dir gehen muss und du nicht mehr mein Werkzeug sein kannst. Gottes Plan war größer. Und ich denke, das hat man auch bei diesem Pastor gesehen, Er hat wirklich an diesem Glauben an Jesus festgehalten. Er hat an seinem Dienst festgehalten, obwohl er so schwach und krank war und obwohl die Heilung so lange auf sich warten hat lassen. Ich möchte jetzt noch einen biblischen Text aus dem Alten Testament mit in unsere Überlegungen hineinnehmen übers Gebet, und zwar von Elia. Es geht um Elia. Und zwar Elia, ich denke, wir kennen ihn, es ist ein Prophet Gottes, und ich spreche jetzt davon, wie er dann am Karmel erstmal die Auseinandersetzung mit den Baals-Propheten hat, mit den 450. Gott lässt Feuer auf das Opfer von Elia fallen, er wird bestätigt als Prophet des Herrn, und das Volk sagt dann zum Schluss, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Das war die Änderung des Ganzen, darum ging's. Wer ist eigentlich Gott hier in Israel? Ist es jetzt Baal oder ist es der Herr? Und zum Schluss kommen sie darauf, ja, es ist wohl doch der Herr, der solche Dinge tun kann. Und Elia lässt dann all die falschen Propheten töten. Und nachdem jetzt geklärt war, wer der wahre Gott war oder ist, da war der Weg frei, dass Israel wieder gesegnet wird, denn es hat 3,5 Jahre nicht geregnet. Wir können uns vorstellen, wenn in einem Land 3,5 Jahre kein Regen fällt, dann wird's kritisch. Dann wird's echt richtig kritisch, dann sind alle Vorräte aufgebraucht und dann geht's ans Leben, ja. Und in 1. König 18 sagt der Herr dann aber, und zwar schon vorher, nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia im 3. Jahr, geh hin und zeig dich Ahab, denn ich will regnen lassen auf die Erde. Also das sagt er noch, bevor er zum Karmel geht. Ja, was ist nun zu tun, damit es überhaupt regnen kann? Erstmal, als dieses Wort Elia erreicht hat, hätte Elia ja, und jetzt achtet mal, das ist oft so, wie wir handeln, hätte Elia ja sagen können, das Wort des Herrn sagt, ich will regnen lassen. Dann lasst uns doch jetzt mal sehen, ob wie der Herr es regnen lassen wird, oder? Das ist doch irgendwie so, wie wir oft denken, wir hören eine Prophetie, der Herr will dies und das tun, und dann sagen wir, okay, schön, ja, und Prophetie ist gut. Also ihr wisst, dass ich sehr für Prophetie bin. Aber was macht Elia? Er legt sich hin und sagt, jetzt warte ich. Schönes Wort vom Herrn, jetzt warte ich. Macht er nicht. Macht Elia nicht. Elia, er weiß vom Herrn, was der Grund ist, warum jetzt überhaupt die 3,5 Jahre Trockenheit ist. Und das war die Baalsanbetung und die Aschera, die sie geopfert haben. Und drum wusste er, da muss zuerst eine Entscheidung her. Es muss erst Buße geschehen. Es muss Umkehr geschehen. Dann kann der Segen kommen. Der Herr sagt, ich will regnen lassen. Und Elia hat verstanden, ja, aber Gott wird mit diesem Götzendienst euch keinen Regen schenken. Der Götzendienst muss weg. Ihr müsst erst mal kapieren, wer hier überhaupt Gott ist. Das hat Elia, hat das verstanden. Er hatte da darum Offenbarung. Und ich denke, Buße ist einfach eine Voraussetzung für Gottes Segen. Buße ist eine Voraussetzung, auch wenn wir für Erweckung beten. Also, sollte Elia jetzt einfach warten, was geschieht? Eben nicht. Eben nicht. Sondern er versucht die Sachen, die zwischen dem Segen Gottes dazwischen liegen, zu bereinigen. Und das ist schon mal das, was ich euch heute sagen will. Wenn wir Prophetie hören und es eine gute Prophetie ist, und wenn wir merken, da liegt was dazwischen, dass wir das bereinigen. So, ich möchte jetzt tatsächlich mal auch diese Verse vorlesen, was Elia jetzt getan hat. 1. Könige 18, 41, da heißt es, und Elia sprach zu Ahab, also das war der König, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es regnen. Und Ahab Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel, das heißt Weinberg Gottes, und bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen seine Knie und sprach zu seinem Diener, geh hinauf und schaue zum Meer hin. Und er ging hinauf und schaute und sprach, es ist nichts da. Elia sprach, geh wieder hinauf. Und so geschah es 7-mal. Beim 7. Mal sprach er, siehe, steigt eine kleine Wolke auf aus dem Meer wie eines Mannes Hand. Elia sprach, geh hinauf und sage Ahab, spanne an, fahre hinab, denn der Regen, damit der Regen dich nicht aufhält. Und ehe man sich's versah, wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein großer Regen. Ahab aber fuhr hinab nach Jezreel. Okay, was können wir jetzt hier von Elia lernen? Wie hat er gebetet? Nachdem Elia nun Buße getan hat, also das Volk Buße getan hat und Elia ihnen gezeigt hat, wer Gott ist, kommt eben jetzt, dass er dem König sagt, es rauscht, als wollte es regnen. Und auch an diesem Punkt könnte man doch sagen, ja, dann werden wir jetzt warten, dass es der Regen kommt. Oder? Es rauscht doch schon, als wollte es regnen. Und schon wieder hat Elia im Prinzip die Offenbarung, was zu tun ist. Und das finde ich hier bei den Propheten das Besondere, bei den Gesalbten Gottes das Besondere. Sie haben irgendwo eine Ahnung von dem, was gerade zu tun ist. Ob Gott immer so direkt zu ihnen spricht, weiß ich nicht. Aber im Herzen wissen sie, was zu tun ist, was Gott eigentlich jetzt möchte. Man könnte jetzt auch wirklich sagen, es rauscht, wow, dann warten wir jetzt auf den Regen. Was macht Elia? Er steigt mit seinem Diener auf den Gipfel des Berges Karmel. Er verlässt das ganze Getümmel des Volkes. Ich meine, es war ja ein Riesenaufstand. Also ich meine, 450 Leute gerade gestorben, ja, also und Feuer gerade vom Himmel gefallen. Also das ganze Volk war versammelt. Man kann es sich ja vorstellen, da ist jetzt keine große Ruhe. Er sagt, wir müssen hoch. Wir müssen hoch, wir müssen hin auf den Gipfel des Berges. Und er verlässt all das Volk, er verlässt alles. Er nimmt sich in dieser großen, es ist ja auch seine Stunde letztlich, ja. Ich meine, er war ja auch derjenige, der das jetzt alles inszeniert hat. Er verlässt alles. Er nimmt sich Zeit zum Gebet. Er geht auf den Gipfel des Berges. In seiner größten Stunde, in Elias größten Stunde, geht er auf den Berg ins Gebet. Obwohl er schon gehört hat, dass es rauscht, er geht ins Gebet. Er sucht die Ruhe. Und ich glaube, das ist etwas, was uns Gott auch sagen möchte. Nimm dir Zeit fürs Gebet. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Ich sage es mir übrigens sehr auch, ja. Also keine Angst, dass ich meine, dass nur ihr beten sollt. Nee, das ist schon in erster Linie auch an mich gerichtet. Aber ich möchte euch damit hineinnehmen. Nimm dir Zeit fürs Gebet. Sorg, soweit es geht, für Ruhe und suche, wenn möglich, nicht nur die äußere Ruhe, sondern komm auch innerlich zur Ruhe vor Gott. Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, aber viele Dinge können wir abstellen. Ich meine, Kinder können wir jetzt nicht unbedingt abstellen, aber vielleicht findet man doch irgendwo, irgendmal ein Plätzchen, wo auch da Ruhe ist. Ich denke, die Ruhe braucht man. Und nun kommt seine besondere Haltung, die Elia hatte. Er beugte sich ja nicht nur, sondern er tut ja den Kopf sogar zwischen die Knie. Also es verrät uns ja schon eine sehr, sehr demütige Haltung vor Gott. Er wusste, vor wen er tritt. Er wusste, zu wem er betet. Und er wusste, dass er sich allein auf ihn, auf seinen Herrn fokussieren muss. dass er jetzt der Herr ist, der alles tut und alles entscheidet. Er fokussiert sich auf das Unsichtbare, auf das Geistliche. Und Elia, er betet hier im Glauben. Ja, und dann kommt's. Und so ist halt unser Gott. Er betet und er schickt seinen Diener. Und was ist? Nix ist. Das ist es eben. Und das ist doch auch irgendwie schon so ein bisschen, was wir auch erleben, oder? Also es passt ja jetzt eigentlich alles, oder? Es passt jetzt eigentlich alles. Also von dem, dass Gott gesagt hat, was er tun will, dass das Volk hat Buße getan und er geht hinauf und er betet und passiert nichts. Der Himmel ist so blau wie vorher. Da sagt der Elia, und das ist halt wieder ein Mann Gottes. Er sagt nicht, okay, jetzt schauen wir schnell, dass wir auf der anderen Seite des Berges runtergehen, dass uns jetzt keiner sieht. Und dass wir schnell abhauen, weil jetzt könnte es gefährlich für uns werden. Wenn jetzt nämlich kein Regen kommt, dann möchte ich nicht in Elias Haut gesteckt haben. Weil dann waren die 450 Priester, die da gerade getötet wurden, auch umsonst getötet. Ja, dann wird ja alles wieder in Frage gestellt. Aber dieser Elia, er kennt auch irgendwie seinen Gott und er kennt wahrscheinlich auch das Wort, vielleicht auch das von Jericho. Wie oft ging es denn darum? 7 Mal, so viel ich weiß. Am 7. Tag 7 Mal. Er geht nochmal. Er schickt seinen Diener nochmal. Ja, ist es jetzt was? Und dann sagt er nein. Und das ist schon heftig, 7 Mal. Also es musste ja jetzt was geschehen. Also es war jetzt nicht so, dass der Herr jetzt noch 23 Jahre warten konnte in dem Fall. Ja, also da waren jetzt auch diese kurze Zeitspanne, dass der Herr immer wieder irgendwie überhaupt kein Zeichen gibt, schon heftig. Und beim 7. Mal kommt eben eine kleine Wolke. Und auch, wahrscheinlich war diese kleine Wolke schon so außergewöhnlich in dieser Zeit, dass er sagt, also das muss es jetzt gewesen sein. Und er glaubt, was Gott gesagt hat und tatsächlich der Regen kommt. Und hier sehen wir, von uns ist auch ja unser Glaubensleben, unser Leben als Christ, das ist mehr wie ein, noch länger wie ein Marathon, es ist lebenslang. Manches ist ewig. Wir können nicht sagen, ja, weil Gott 23 Jahre jetzt nicht gehört hat, dann wird er jetzt auch nicht mehr hören später. Dann ist es halt das 24. Jahr. Oder Mose hat 40 Jahre gewartet, bis er eingesetzt wurde, ja. Ob er noch gewartet hat, ist noch eine andere Sache, okay, gebe ich zu. Aber Gottes Zeitplan und Gottes Gedanken umfassen alles. Und das sind manchmal 40 Jahre gar nicht so viel. In den 40 Jahren musste er ja schließlich auch das Volk vorbereiten. Nicht nur Mose, ja. Manchmal geht es gar nicht nur um uns. Selbst wenn wir um uns beten oder nur für unsere Gemeinde beten, manchmal geht es gar nicht darum, dass es nur unsere Gemeinde ist. Manchmal hat Gott echt einen größeren Plan. Okay, Elia, er gibt nicht auf und das sollten wir auch. In Kolosser 4:2 heißt es, und das ist auch der Titel der Predigt heute, seid beharrlich im Gebet und wacht mit ihm in Danksagung. Seid beharrlich. Bleibt. Gebt nicht auf. Verlasst das Gebet nicht. Verlasst die Gemeinschaft mit Gott nicht. Das dürft ihr nicht machen. Und Jakobus schreibt in seinem Brief über Elia, und das will ich hier noch mit reinbringen, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Wow. Nachdem wir, was wir jetzt gehört haben, schreibt dieser Jakobus doch glatt, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte, und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals, und der Himmel gab den Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. Also, dieser Jakobus stellt uns Elia nicht als Superhelden und schon auch gar nicht einmal als Glaubenshelden dar, sondern als schwachen Mensch wird er uns vorgestellt. Als schwacher Mensch, so wie wir. Damit keiner von uns hier eine Ausrede hätte, ja, der Elia, der ist ja zum Schluss auch gen Himmel gefahren und das war ja ein Auserwählter. Na, sagte Jakobus, macht mal Stopp, ja. Der ist genauso wie du. Der ist genau wie du. Und der hat auch bloß den Heiligen Geist gehabt, so wie du auch. Der hat auch keinen anderen Geist gehabt. Das wäre schlimm, wenn du jetzt einen anderen hättest, möchte ich sagen. Nein, er hat auch den Heiligen Geist gehabt. Und der Heilige Geist war der, der eigentlich gewirkt hat hier in ihm und der ihn auch geleitet hat. Und von dem er, und das müssen wir jetzt sagen, von dem er sich auch leiten hat lassen. Er hat gesagt, ja, Herr, nimm du mein Leben. Elia war einfach in der Hand Gottes. Er hat sich immer wieder in die Hand Gottes gegeben. Und er wusste, dass er es eigentlich nicht ist. Denn Feuer vom Himmel fallen, das kann keiner machen. Regen schaffen, das kann er ja alles. Also es geht ja hier alles um Dinge, die wir und die auch Elia nicht konnte. Es geht um Dinge, die wir nicht können, aber von denen wir wissen, dass Gott sie tun möchte. Aber trotzdem, Elia, er war gehorsam. Elia tat, was der Herr wollte. Und durch sein Handeln ist Israel zumindest zeitweise, wir wissen, dass sie ja wieder abgefallen sind, aber zeitweise sind sie umgekehrt zum Herrn, ihrem Gott. Nochmal die Punkte, mit denen mir jetzt einfach wichtig sind. Obwohl Gott vorhatte, es regnen zu lassen, musste Elia beharrlich dafür beten. Man könnte jetzt fragen, was wäre passiert, wenn er nicht gebetet hätte. Ja? Ich glaube, es wäre nichts passiert. Weil Gott möchte gebeten sein. Und das macht Gott auch zum Gott. Und ich denke, obwohl Gott auch für unser Land immer wieder auch Erweckung versprochen hat, liegt es auch an uns. Liegt es tatsächlich an uns, an dir, an mir, an uns. Ob es geschieht, ob wir im Gebet Gott suchen. Und ich glaube, es wird keine Erweckung geben, wenn vorher nicht ernsthaft und ausdauernd, und zwar von vielen, nicht nur von Einzelnen, sondern von vielen dafür gebetet wurde. Und das über Grenzen hinaus, auch über Gemeindegrenzen hinaus. Und wenn wir unser Land verändert sehen wollen, und ich weiß nicht, wer es nicht möchte, und wenn wir wieder möchten, dass der Glaube auch in unserem Land auch eine Rolle spielt und eigentlich die Rolle, die es spielen sollte, nämlich die Hauptrolle, dann ist die Gemeinde Jesu dazu aufgerufen, vor allem ins Gebet zu gehen. Vor allem ins Gebet zu gehen. Okay, heute ist ein Tag so ein bisschen der Geschichten. Ich habe noch eine Geschichte dort gehört und die möchte ich euch auch noch weitergeben. Und zwar im Jahr 1940, da ist eine theologische Studiengruppe mit ihrem Professor an bekannte Orte gegangen, wo Erweckung war. Und dabei besuchten sie das Haus von John Wesley. Und das war eben so auch so hergerichtet, dass man eben da durchgehen konnte und es auch besichtigen konnte. Und John Wesley, wer ihn jetzt nicht kennt, also er war wirklich ein bekannter Erweckungsprediger im 18. Jahrhundert in England und auch in USA und er war auch ein Mitbegründer der methodistischen Kirche. Okay, die Studenten gehen also rein in das Haus, im unteren Raum, da sehen die Studenten die ganzen Bücher auch von ihm und man konnte die Bücher auch rausnehmen, man konnte auch die handschriftlichen Kommentare, die er dazu geschrieben hat, lesen und man konnte sich da richtig reinversetzen und ein bisschen studieren. Okay, also wenn man dann die Stockwerke weitergegangen ist, dann ist im oberen Stockwerk war das Schlafzimmer von ihm. Und mit seinem Bett. Und ja, was ist jetzt an einem Schlafzimmer und einem Bett besonders? Eigentlich nichts, außer wenn man vors Bett geguckt hat. Vorm Bett waren zwei tiefe Kuhlen in dem Holzboden drin. Zwei ganz tiefe Kuhlen. Da hat sich geoffenbart, dass dieser John Wesley nicht in erster Linie ein großer Prediger war, das war er sicherlich auch. Aber in erster Linie war der Mann ein Beter. Also er hat nicht nur Stunden, das muss ja Tage, das müssen ja Jahre gewesen sein, was der Mann vor seinem Bett im Gebet verbracht hat, im Knien verbracht hat. Also es muss sogar der Unterboden, muss glaube ich schon zu sehen gewesen sein. Also die Dielen waren durch. Der Mann hat gebetet. Der Mann wusste, worum es geht. Er wusste, dass die Schlachten, die er zu schlagen hat und die Gott ihm aufgetragen hat, dass die im Gebet geschlagen werden. Im Prinzip wissen wir es auch. Aber vielleicht machen wir ganz gut, es nochmal zu hören. Die Schlachten, die wir zu schlagen haben, müssen wir vorher im Gebet kämpfen, durchkämpfen. Und bevor er den Menschen die Botschaft brachte, und zwar in Vollmacht brachte, hat er diese Vollmacht vom Herrn bekommen. Okay, die Studenten gehen raus, die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende. Die Studenten gehen raus und gehen in ihren Bus rein und der Professor kommt auch. Zählt nochmal durch und sieht, es fehlt einer. Es muss einer fehlen. Und dann geht er wieder zurück in das Haus und erst unten war keiner, dann geht er nach oben und im oberen Stock hört er, dass jemand betet. Und zwar hört er folgende Worte und die sind uns überliefert. Do it again, Lord. Lord, would you do it again? And would you do it again with me? Also, mal so übersetzt, tu es nochmal, tu es wieder, Herr. Und Herr, würdest du es nochmal tun? Und würdest du es mit mir nochmal tun? Es war ein Student, der sich in die Kuhlen von John Wesley hineingekniet hat, der sich vor dieses Bett hineingekniet hat und gebetet hat. Herr, tu es nochmal. Hier war ein Student, der das Gleiche auf dem Herzen hatte wie John Wesley, der hineingestiegen ist in seine Fußtapfen und der wusste, Herr, du kannst es und ich bitte, tu es nochmal. Mich hat das sehr berührt, muss ich ganz ehrlich sagen. Als der Professor in dieses Schlafzimmer eintrat, sieht er eben diesen Studenten, wie er sich in diese Kuhlen hineingekniet hat, die durch John Wesley entstanden sind, durch seine Gebete und genauso vorhin hingebungsvoll betet. Und der Professor sagt dann zu ihm, Billy, komm, wir müssen fahren. Und wisst ihr, dieser Mann, der da gekniet hat, das war kein anderer wie Billy Graham. Und wer ihn kennt, der weiß, er war wohl der einflussreichste Erweckungsprediger, den wir in dieser Neuzeit hatten. Viele Millionen Menschen haben eine Entscheidung für Jesus durch seinen Dienst gefunden. Und er ist übrigens erst vor 6 Jahren gestorben. Mit fast 100, mit 99 ist er gestorben und ist er zum Herrn gegangen. Er war ein Mann, den die Präsidenten gerufen haben. Er hat vielen Präsidenten, US-Präsidenten gedient. Und er hatte, ich denke wie Elia, er hatte irgendwie diese Offenbarung, was jetzt gerade zu tun ist. Manchmal sind das vielleicht etwas verrückte, für Menschen verrückte Dinge. Wenn du jetzt nicht im Glauben stehst und so, dann sagst du, das ist doch ein bisschen verrückt alles. Aber nein, das ist es eben gerade nicht. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann weißt du, wie Gott wirkt. Und er ist hineingetreten und er hat eigentlich diesen, wenn man es auch anders ausdrückt, diesen Mantel von John Wesley bekommen. Und er hat noch Größeres getan als John Wesley. Und er hat dem Herrn gedient. Ich kann euch jetzt tatsächlich nicht versprechen, dass wir so einen Dienst wie John Wesley oder Billy Graham bekommen. Aber was ich weiß, dass unsere Gebete Wirkung haben. Dass ich weiß, dass alle Dinge durch Gebet zum Guten gewendet werden können. Was ich weiß, dass Gebet unser Leben verändert, unsere Gemeinde, unsere Stadt, unser Land, weil Gott Gebet erhört. Weil Gott ein Gott ist, der gebeten werden möchte. Und weil Gott auf Gebet antwortet. Und ich möchte mich ermahnen und ich möchte diese Ermahnung an euch weitergeben. Als allererstes betet. Vergesst nicht, was das Wichtigste am Tag ist. Das ist, euch zu connecten mit dem, der alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden. Mit dem zu sprechen, der über dein Leben wacht, der über deine Familie wacht, der über diese Gemeinde wacht. Mit dem zu reden. Das ist erstmal das Wichtigste. Und das sollten wir tun. Und wir sollten hören, was er zu sagen hat. Und es ist gut, seinen Willen zu kennen. Und wir sollten den Herrn bitten, do it again, Lord. Do it again. Tu es wieder. Tu das wieder, was du schon mal getan hast. Gott hat so viele Erweckungen schon geschenkt. Gott hat so vieles schon getan. Immer wieder. Und wir dürfen wissen und glauben, dass er die Macht und die Fähigkeit hat, auch unter uns, auch in unserem Land, das Gleiche zu tun. Nicht nur in Afrika. Nicht nur in Afrika. Wir haben ja gehört, auch was Gott so in Afrika tut. Und ja, der Pastor hat mir gesagt, ja, er muss dort wirken, wo der Himmel offen ist. Und dann kam mir jetzt das Wort, wo ich gesagt habe, ja, ich habe auch, manchmal überlegt man ja dann schon, ob man dann auch mal dorthin sollte und auch mal sehen sollte. Aber Gott hat mir ein anderes Wort ins Herz gegeben. Ich will wirken, bis der Himmel offen ist. Ich will hier auch wirken, bis der Himmel sich öffnet. Auch über uns, auch über unser Land, über all die Gemeindesituationen, die nicht nur uns betreffen, auch über diesen ganzen Unglauben, wo in unserem Land Einzug gehalten hat, weg von Gott. Ich möchte, dass in unserem Land der Himmel wieder aufbricht, dass die Ströme des Segens nicht nur uns erreichen, sondern viele, viele andere auch noch. Und dafür möchte ich stehen und dafür möchte ich auch euch, auch wenn du sagst, mein Gebet, darauf kommt es nicht an, das stimmt nicht. Das ist vielleicht der Tropfen, den wir letztes Mal gehört haben. Das stimmt nicht. Das ist tatsächlich eine Stimme, die nicht von Gott ist. Es kommt auf dein Gebet an. Du bist ein Kind Gottes und der Vater will hören, was in deinem Herzen ist, für was dein Herz brennt. Darum, es kommt auf dein Gebet an. Und dann, als letztes möchte ich noch sagen, and would you do it again with me? Stellen wir uns Jesus zur Verfügung. Stellen wir unser Leben ihm zur Verfügung. Stellen wir all unser ganzes Sein, sagen, es ist Gottes, es ist in deiner Hand. Mach du mit dem hier, was dir gefällt. Es ist wirklich wie eine Opfergabe, und zwar Gott. Wir opfern unser Leben Gott. Wir opfern unser Leben nicht irgendeiner Sucht oder sonst was oder irgendeiner Idee. Wir geben unser Leben Gott hin. Und er weiß, was er zu tun hat. Und wir sagen ihm, ja, wie Jesaja Wer will dienen? Wer will unser Bote sein? Was sagst du darauf? Herr, nimm mich. Hier bin ich. Das ist die Antwort, die er hören möchte. Hier bin ich. Nimm mich. Ich weiß nicht, wie es ausgehen wird mit meinem Leben. Aber ich weiß, dass ich in Gottes Hand bin. Und das ist das Wichtige. Und ich möchte das tun, was Gott für mein Leben vorgesehen hat. Und ich weiß, dass alles einen Startpunkt hat mit dem Gebet. Und Gott möge euch ganz reich segnen. Und vielleicht könnt ihr euch wirklich mal als eine Entscheidung treffen. Ja, ich nehme mir Zeit fürs Gebet. Ja, ich nehme mir Zeit fürs Gebet, für die Ruhe vor Gott. Das wäre mal eine Entscheidung. Es muss wirklich irgendwo eine Entscheidung vorweg sein. So, nun habe ich heute aber etwas überzogen. Ich entschuldige mich schon mal.